Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und für sich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und für sichs. Und in der 24. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Frank Renold, ehemaliger Geschäftsführer und Co-Gründer vom An und für sich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum Franks schönste Impro-Show in Hildesheim, Deutschland stattgefunden hat, was Franks Rezept für mutige Entscheidungen ist
und warum du sehr gut auf deinen Hut aufpassen solltest.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Frank, du bist 1979 an einem langen Sommertag geboren worden. Du bist 1987 mit deiner Familie in ein Dorf auf dem Land gezogen, wo du später Menschen kennengelernt hast, mit denen du Firmen gegründet hast. Du hast 91 den Übertritt ins Gymnasium geschafft und die Freiheiten des langen Schulwegs genossen. 2 Jahre später, 93, ist dein Vater an einem Hirntumor gestorben. 1 Jahr später hast du deine erste Hauptrolle im Theater Freifrach am Gymnasium übernommen. 1999 bist du 7 Wochen durch die Südstaaten der USA gereist und hast alle Fotos verloren. 1999 wurdest du auch wegen einer Angststörung vom Armeedienst befreit und hast angefangen zu arbeiten. 2001 wurde aus Spaß deine erste Firma, Students.ch. 2005 hast du einige Verbindungen gekappt und lebst und studierst 10 Monate in Berlin. 2007 verkaufst du deine erste Firma, Students.ch, an einen großen deutschen Verlag. 2010 eröffnest du mit An und für sich, das du 2005 gegründet hattest, dein eigenes kleines Theater, die Töpferei in der Zürich-Binz. 2011 gehst du auf Impro-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. 2012 hast du der Marian, die in der Töpferei die Bar betrieben hat, beim Umziehen geholfen und rein zufällig in großen Anführungszeichen Simona kennengelernt. 2013 hast du deine Coaching-Ausbildung gestartet, hast Werkzeuge gesucht, aber vor allen Dingen dich selber gefunden. 2014 hast du die Idee gehabt, an eine Veranstaltung der Kalkbreite zu gehen und hast dort vom Projekt Zollhaus erfahren und ganz scherzeshalber mit dem Rees darüber philosophiert, dass es an und für sich das Theater dort betreiben könnte. 2018 bist du ganz lange schmutzig, denn du renovierst dein 200 Jahre altes Haus zusammen mit dem halben Students an oder den Hälfte aller Studenten vom An und für sich. 2019 hast du einen Bandscheibenvorfall und legst dich erstmal hin und wirst langsam. 2019 kommt auch dein Kind zur Welt. 2019 war ein ganz schlimmes Jahr für die Simon. Nicht wegen deinem Baby, nicht wegen deinem Bandscheibenvorfall, sondern weil dein alter blauer VW-Bus, der Jimmy, gestorben ist. 2021 hast du mit dem An und für sich das Theater im Zollhaus eröffnet in einer Livestream-Veranstaltung. Und 2021 hast du deine Anteile beim An und für sich auch verkauft und 2022 die Firma verlassen. Danach hast du noch eine neue Firma gegründet, die Firma ohne Namen.
Und das Unternehmen ohne Namen.
Unternehmen ohne Namen. Und nun bist du heute hier bei uns im Podcast. Hallo Frank.
Hallo Gary.
Ich habe dich ja, wie ich alle meine Gäste gebeten, mir im Vorfeld deine Biografie zu schicken und du hast mir einen Link auf deine Webseite geschickt, wo ziemlich genau das da drauf stand, was ich gerade vorgelesen habe, was ich mega schön fand. Frank, ich habe ja behauptet mit großen Anführungszeichen, dass du rein zufällig Simona kennengelernt hattest. Vielleicht könntest du für die Zuhörerinnen, die das hier hören, die zum Teil wissen, wer du bist und glaube ich neugierig sind, warum habe ich das in Anführungszeichen gesetzt?
Das hat damit zu tun, dass Marian, ihre Sozialkompetenz ist sehr ausprägt. Mhm. Sie hat ein wahnsinnig gutes Gespür für Menschen. Mhm. Und sie investiert auch einen Haufen Zeit und Energie in das, herauszufinden, wie es Menschen geht und wie sie gerade so drauf sind. Und Marian kennt sowohl mich wie meine jetzige Frau Simona schon sehr, sehr lang. Mhm. Und hat herausgefunden, also hat gewusst, dass wir beide am gleichen Tag Geburtstag haben und hat das Gefühl gehabt, die beiden brauchen jetzt mal einen anständigen Partner, respektive Partnerin, und die würden, glaube ich, noch gut zusammenpassen.
Ich, wenn ich mich richtig erinnere, hast du mir mal erzählt, dass Simona, als das neue, als euer Baby kam, ich wollte gerade sagen, das neue Baby kam, aber als euer Baby geboren wurde, es unter gar keinen Umständen an ihrem Geburtstag gebären würde, weil es war ganz knapp. Stimmt das?
Ja, ja, sie, unsere Tochter hat am Tag vor Simona und mir, also wir haben alle drei innerhalb zwei Tage Geburtstag.
Und ist das wahr, dass Simona sich gesagt hat, ich werde dieses Kind nicht dann gebären?
Ja, sie ist sich auch bewusst gewesen, dass die Kontrolle darüber relativ beschränkt ist. Aber wir beide, das ist ja mega lustig, wenn man mit jemandem zusammenkommt, wo man am gleichen Tag Geburtstag hat. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so klein. Es gibt auch noch andere Leute, ich kenne auch noch andere Leute, die das... Aber trotzdem, in dem Moment denkt man, das ist irgendwie ein Zeichen vom Universum. Mhm. Und beim ersten Geburtstag haben wir herausgefunden, dass wir das beide überhaupt nicht cool finden. Weil ich habe meinen Geburtstag mega gern und Simona hat ihren Geburtstag mega gern. Und wir haben das Leben lang den eigenen Geburtstag sehr gern gehabt. Ja, ja. Und plötzlich bist du so in dem Ding von, an dem Tag muss ich für jemand anderen etwas Gutes machen. Und eigentlich ist das so, an dem Tag mache ich nur mir etwas Gutes.
Und wie feiert ihr Geburtstag? Trennt ihr euch an einem Geburtstag und sagt, oder?
Nein, nein, ja, das, ja, mit Familie und so, das kannst du ja eh
alles. Aber ihr wart ja schon zusammen ein paar Jahre bevor eure Tochter geboren
ist. Also, etwas ganz Wichtiges möchte ich dich darauf hinweisen, es ist nicht unser Geburtstag. Es ist der Simona ihr Geburtstag und mein Geburtstag.
Entschuldigung.
Zufälligerweise am gleichen Tag.
Das ist an eurem jeweiligen Geburtstag.
Genau, ja. So, ja, das ist okay. Das ist ein ganz wichtiger sprachlicher Twist, dass man seinen Geburtstag nämlich behalten kann. Dann haben wir uns länger darüber gestritten, weil Simona noch ein Jahr älter ist. Hat sie gesagt, ich bin ein Jahr vorher geboren, das ist meine und du hast einfach dummerweise den gleichen ausgewählt. Und ja, durch das ist auch so, dass Simona gefunden hat, sie will auf gar keinen Fall, dass unsere Tochter auch am gleichen Tag Geburtstag hat. Und ich hätte vor allem lustig gefunden, weil ich meiner Tochter nicht wollte, angeben, dass das normal ist in Familien. Dass dann immer alle am gleichen Tag Geburtstag und dass sie dann immer das Gefühl hat, ihre Schulfreunde wären adoptiert.
Diabolisch.
Ja, ja, aber das wäre eben lässig gewesen.
Ja, verstehe ich. Also, ich möchte jetzt deine Tochter nicht mit meinem Hund vergleichen, aber ich hatte vor, bevor Juno kam, ihr beizubringen, dass sie immer Leute, die so Converse All-Star-Schuhe hat, anknurrt. Und ich habe das geholt und gesagt, so random wäre auf einmal. Sieh, mein Hund macht das sonst nicht. Und einfach ich sie auf Converse All-Star-Schuhe zu bringen, habe ich leider nicht geschafft.
Ja.
Ich habe es auch nicht wirklich probiert. Als ich deine Biografie so gelesen habe, sind mir zwei Dinge aufgefallen, die ich gerne nachfragen würde. Eine ist, du hast Students.ch gegründet, du hast eine Pfirsich gegründet und du hast das Unternehmen ohne Namen gegründet. Aber nichts von den drei, die Gründung hast du nie aufgeschrieben. In deinem Ding ist nie die Gründung dabei, sondern aus Spaß wurde Ernst und dann irgendwann hast du die Töpferei gegründet gehabt. Und das Unternehmen ohne Namen ist noch gar nicht dabei. Was sagt das über dich aus? Oder ist das bewusst, unbewusst? Hat das, wie würdest du das interpretieren?
Das kann man jetzt irgendwie interpretieren. Ja, also ein Unternehmen gründen ist ja mega simpel. Also das ist auch nicht etwas... Die Momente, die ich dort aufgeschrieben habe, habe ich das Gefühl gehabt, das sind Momente, wo mein Leben verändert... Also in den Momenten, wo sich mein Leben verändert hat. Mhm. Und für mich persönlich hat die Gründung von diesen Unternehmen mein Leben nicht verändert, sondern das ist wie ein Schritt gewesen, der dann irgendwann später zu grösseren oder kleineren Veränderungen geführt hat. Das ist wie, das musst du natürlich machen, aber ich mache noch ganz viele Sachen, um irgendwie eine Veränderung zu ermöglichen. Und darum sind, glaube ich, die Gründungen für mich gar nicht so entscheidend. Ich hatte auch nie einen Plan gehabt, was das dann genau... Also es ist nie so ein bewusster Schritt gewesen, und dann so jetzt, aber jetzt mache ich etwas.
Es hat mich daran denken lassen, es gibt ja diesen Satz von Hermann Hesse, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist mir eben aufgefallen, dass die Anfänge hast du nicht beschrieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass du jemand bist, der sehr leicht Dinge anfängt. Aber das fällt natürlich vielen Leuten nicht leicht. Viele Leute haben mega Angst, weil der Anfang Ja, ist das so? Fällt es dir leicht, Dinge anzufangen und dadurch auch wieder zu beenden?
Ja, es fällt mir sehr viel leichter, Sachen anzufangen, als richtig zu beenden. Mhm. Also so als abzuschliessen. Im Sinn von, es fällt mir nicht schwer, Sachen wegzugeben oder abzugeben oder so. Das habe ich gar keine Mühe damit. Aber Sachen fertig machen. Und ich weiss auch gar nicht, ob ich das muss. Also ich sehe da drin schon auch Qualität, wenn Leute Sachen fertig machen. Ja, anfangen gefällt mir sehr leicht. Ich habe auch sehr viele Ideen und es gibt auch sehr viele angefangene Sachen bei mir zuhause in meiner Werkstatt. Es gibt so Projekte, die dann so lang dauern, wo ich dann mal einen ganzen Samstag lang irgendetwas mache und das Gefühl habe, jetzt bin ich dann gerade durch und dann bleibt das Jahr liegen und so.
Da sind wir uns ähnlich. Unter der Bühne, auf der wir gerade sitzen, liegt eine unglaublich coole digitale Anzeige für Theatersport, die ich in voller Inbrunst in 2 Tagen zusammengebaut habe. Und der letzte Schritt ist innerhalb von 7 Monaten nicht passiert. Aber unter der Bühne hängt es.
Aber irgendwann passiert
es auch. Ja. Nein. Also es war mir auch so. Irgendwann. Ja, es ist einfach, man denkt sich, du, es wäre so ein kleiner letzter Schritt, aber der scheint im Moment noch nicht dran zu sein. Für ein Schritt, der dran ist, was mir aufgefallen ist, weil du es auch direkt untereinander schreibst, ist die Zeile, dein Vater stirbt und du hast deine erste Aufführung im Theater im Gymnasium. Das ist ein Jahr später. Hängt das irgendwie zusammen? Hat Theater was damit, oder war Theater ein Aspekt, als 14-Jähriger mit dem Tod seines Vaters umzugehen?
Keine Ahnung. vielleicht, also was für mich so im Nachhinein, gell? Wir reden über eine Vergangenheit, die schon sehr lange her ist.
Das werden wir heute noch ein bisschen mehr machen.
Genau, ja. Und wir tun ja in der Vergangenheit sehr viel Sinn interpretieren. Und darum, ja, wie viel Wahrheit da drin steckt, das ist meine sinnhafte Interpretation zum Erleben, das dann in sich wieder Sinn machen soll. Im Theater habe ich auf alle Fälle sehr viel persönliche Entwicklung gemacht als Teenager, wo ja eine Zeit ist, also wo für mich eine Zeit war, ist mit mega viel Unsicherheiten. Irgendwo zwischen wie gliedere ich mich ein in dieser Gesellschaft mit Rollenbildern, wie sollte ich sein, wie könnte ich sein, mit körperlichen Veränderungen, wo man total nicht klar kommt damit und irgendwie seine ganze Koordination verliert. Und das war so ein Raum gewesen, wo ich wie das alles auch können testen. Ich konnte verschiedene Rollen testen, ich konnte alles können sein, ich konnte meinen Körper testen. Ich habe mich in jeder Produktion in diesem Schultheater mindestens einmal vollkommen verliebt. Irgendjemand, der auch im Team war. Das hat auch dazugehört. Und ich glaube, diesbezüglich, also mein Vater hat sicher in dieser Entwicklung gefehlt als Figur. Ich habe nicht so eine. Ja, also der Hans Tänzer, der das damals geleitet hat.
Das war der Lehrer?
War ein Deutschlehrer gewesen, an der Kantonsschule Zürcher Oberland damals, wo in meinem Kopf hauptsächlich wegen dem Theaterfreifach an dieser Schule noch geschafft hat. Er hat unendlich viel Energie in das investiert und wie ich weiss von Schülerinnen und Schülern, die er als Deutschlehrer unterrichtet hat, ist, glaube ich, recht ein mieser Lehrer gewesen. Und er hat vielleicht schon so etwas wie eine Vaterfigur gehabt, aber also ist jetzt nicht so ein bewusster. Er hat uns mega viel Freiraum lassen, auch da drin, um wie so die Entdeckungen zu machen.
Ich finde die Frage von Vater- oder Mutterfiguren, von Mutterfiguren spricht man eigentlich selten. Ne? Man spricht eigentlich oft, wenn man so über solche Konzepte spricht, eher von Vaterfiguren. Geht mir gerade durch den Sinn. Also.
Weiß nicht,
vielleicht ist das auch ein Jungensthema. Auf jeden Fall, ich habe das auch gehabt, ohne dass mein Vater weg war. Also ich gab meinen Vater und der war auch ein toller Vater. Und ich habe trotzdem, als ich mit 16 in einem Restaurant angefangen habe zu arbeiten, wurde der Chef vom Restaurant wie so ein, auch ein Vater und hat recht väterlichen Einfluss auf den jungen 16-Jährigen gehabt. Also war nicht mein Vater, aber er war mega einflussreich in dem, was er für richtig gehalten hat, wurden für mich auch mega wichtige Werte.
vielleicht hat das wirklich etwas damit zu tun, dass du als junger Mann auch wie, was bedeutet das überhaupt, ein Mann zu sein? Und da ist wahrscheinlich der eigene Vater, wenn du den hast, eine wichtige Figur, aber wahrscheinlich auch andere enge männliche Bezugspersonen, cool, wo du wie so ein bisschen abcheckst, wie müsst, eben, du checkst ja nicht, wie du könntest, müsstest, solltest sein in dieser Rolle. Und dass man da, und ich weiss, das müsste man jetzt eine Frau fragen, ob das dort auch mit Frauenfiguren so funktioniert.
Spannend, cool. Wir sind schon ein bisschen in der Vergangenheit angekommen. Wir werden auch in diesem Podcast noch ein bisschen in der Vergangenheit bleiben. Und damit kommen wir zum Schluss dieser Einführung und wir kommen zum ersten Teil, zur Biografie. Seit wann machst du Impro?
Also, mein Langzeitgedächtnis und mein Jahreszahlengedächtnis ist tatsächlich sehr schlecht. Aber ich weiss, dass ich 2005 auf Berlin bin. Und dort habe ich schon Impro gemacht. Und wahrscheinlich etwa 2 Jahre vorher würde ich so sagen, 2002, 2003 irgendwie das erste Mal Kontakt gehabt mit Impro-Theater, mit Theatersport, damals im Miller Studio. Mit dem EIT, mit dem Eidgenössischen Improvisationstheater und wahnsinnig begeistert war.
Kannst du dich noch erinnern, warum du ins Miller gegangen bist? Oder ist das nebulös, man war einfach da?
Das ist eine sehr gute Frage. Also der MEF, der ja nachher an und für sich auch mitgegründet hat, ist ein hat mich, glaube ich, zum ersten Workshop dann mitgeschleppt. Der hat mich, glaube ich, auf das aufmerksam gemacht. Und ich habe so eine vage Erinnerung, dass er auch bei dieser Theatervorstellung war. Das war so, dass ich ihn dann kurz vorher an der Uni wieder getroffen habe. Und wie er schon ein bisschen rausgekommen ist, ich habe ihn tatsächlich in Hittenau kennengelernt. Bin mit seiner jüngeren Schwester in der Schule und habe ihn schon gekannt, aber dann auch lange aus den Augen verloren und dann an der Uni wieder getroffen. Und dann sind wir irgendwie, er ist auf die Idee gekommen und dann sind wir Impro schauen. Und dann haben wir beide gefunden, es gibt da so Kurs, komm, wir machen mal so einen Kurs.
Hast du an dich noch Erinnerungen an den Kurs?
Nein. Also, ja, ich habe dann eben nachher nochmal, weißt du, es ist so ein bisschen nebulös, verschiedene Kurs an verschiedenen Orten und so. Es hat auf jeden Fall unendlich viel Spass gemacht. Es war sehr, sehr lustig gewesen, mit irgendwie fremden Leuten Blödsinn zu machen. So, sehr lustvoll.
Und dann hast du 2003 ungefähr angefangen und dann gab es eine Phase, wo sich, glaube ich, aus diesen Workshops erste Gruppen geformt haben, die sich dann wieder aufgelöst haben und neue Gruppen geformt haben. Und dann habt ihr 2005 aus einer solchen Gruppe, die so aus Workshops entstanden ist, das an und für sich gegründet, wenn das richtig ist. So ist die Geschichte mir gelaufen.
Also ich möchte jemanden erwähnen an dieser Stelle, wo ohne die Person wäre das alles nicht standgekommen, nämlich den Matthias Kippe.
Ein anderer Matthias als der Merv von
Das
ist der Matthias Ander.
Ja, genau.
Der wird auch übrigens bald in diesem Podcast erscheinen.
Sehr gut. Musst ihn dann fragen, wie gut der Badminton spielt. Dann nur so nebenbei.
Okay. Ich werde es tun. Also du meinst Matthias Ander, der, Matthias Kippe.
Gut. Matthias Ander.
Aber zurück zu Matthias Kippe.
Ja, genau. Der Matthias Kippe hat, wir haben Theatersport gesehen. Theatersport ist die Art von Impro-Theater, die einigermaßen populär irgendwie stattgefunden hat, wo man können sehen, wo man können in Kürs irgendwie ausprobieren. Und Matthias Kippe hat ein Projekt gestartet. Er ist damals beim Eidgenössischen Improvisationstheater mit dabei gewesen und hat das Projekt gestartet und gesagt, ich suche mir ein paar Leute zusammen aus Kürs und so, Leute, die sich interessieren. Und ich mache ein sogenanntes Langform-Projekt. Also eine längere Geschichte am Abend auf der Bühne und hat das einfach wie so als abgeschlossenes Projekt gestartet. Daraus ist eine Gruppe geworden, die hat Passwit geheissen. Dort bin ich bei beiden Sachen mit dabei gewesen. Und aus dieser Gruppe wiederum alle Leute, die an und für sich gegründet haben, sind irgendwann in dieser Gruppe gewesen. Und dort daraus raus haben wir wie voneinander gemerkt, wir verfolgen die gleichen Interessen mit Impro-Theater und wir haben Bock, zusammen etwas zu machen und uns zu entwickeln.
Jetzt ist wahrscheinlich den heutigen ImprovisateurInnen und Umfeld vom An und für sich Matthias Kippe und seine Partnerin, wie hieß sie?
Dennis
Miley, ne? Kein Begriff mehr. Ich habe die noch kennengelernt, denn die haben ja dann es gab ja nicht nur das An und für sich vor 15 Jahren, sondern es gab dann auch noch Improvenös. Mhm. Das war dann ja ihre Gruppe, die vor allen Dingen im Baden aufgetreten ist und dann auch noch die AFIS gegründet hat, die Akademie für Improvisation und Schauspiel, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob das unter drin ist. Und die sind dann aber dann irgendwann hat die AFIS aufgehört und auch Improvenös hat aufgehört und dann sind die irgendwie verschwunden. Ich weiß, ich habe mit ihm mal Kontakt gehabt, wo er Pestalozzi-Bibliothek gearbeitet hat. Mhm. Was mich jetzt aber interessieren wird, einfach, dass die Zuhörerinnen, die sich jetzt ein bisschen für Mini-Historie der Schweizer Impro interessieren, gibt schon ein paar da draußen, gab es die Gruppe Improvenös, die auch deswegen wichtig war, die haben die Crumbs nach Zürich geholt. Das war für viele auch bei uns sehr prägend, die Crumbs zu sehen. Und über die AFIS einige Impro-SpielerInnen auch ausgebildet, die auch heute noch Impro machen. Wie war das, als ihr euch von dem abgespalten habt? Weil ich weiß, ich habe dich, glaube ich, das erste Mal bei Improvenös an so einem Marathon, glaube ich, mitspielen gesehen. Mhm. Wie war das Verhältnis zwischen euch, nachdem das auseinandergegangen ist und ihr euer eigenes Ding gestartet habt? Du weißt das noch?
Also mit Matthias und der Dennis eigentlich immer gut. Also das ist ja wie so, das hat natürlich, also die Auflösung von Passwit, das ist schon nicht ganz reibungsfrei gewesen, sozusagen. Mhm. Aber auf eine Art auch gut. Also ich habe kein Problem, mit irgendjemandem, der dort dabei war, mich zu treffen. Den Matthias habe ich lustigerweise vor etwa 2 Jahren oder so, sind wir mal Bier trinken miteinander. Mhm. Und das ist wie so, also das ist, glaube ich, etwas, wo wahrscheinlich mich immer prägt. Ich habe nicht gern Streit. Mhm. Und es gibt schon 1-2 Fälle von Beziehungen, die auseinandergegangen sind zu Menschen, die damit geändert haben, dass vielleicht wir nie mehr miteinander reden. Mhm. Aber das ist etwas, wo mir immer auch mega lang nachgeht und so. Ich versuche eigentlich, auch wenn ich mich entferne von Menschen,
das gut abzuschließen.
Das ist natürlich nicht immer möglich ich kann das auch nicht immer gleich gut wahrscheinlich. Aber das ist ja etwas, wo mir irgendwie ein bisschen am Herzen liegt, weil ich vielleicht ganz egoistisch, weil es mir einfach nachgeht, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, man ist im Streit auseinander.
So. Ich glaube, das hat noch ein gewisses Interesse, dass ich, auch jetzt gibt es neue Improgruppen und die formen sich und sind ganz begeistert und 7 Monate später trennen sie sich wieder und bilden neue Gruppen und ich glaube, das ist einfach etwas, was ganz natürlicher Evolutionsprozess von Improvisateuren in Gruppen sind, dass die sich finden und dann denken und dann merken und sich dann wieder neu finden müssen, bis dann irgendwann Stabilität kommt. Doch das Improgruppen nicht das Gefühl haben, sie sind, oder du als ImprovisateurIn bist verkehrt, weil du in einer Gruppe bist, die sich trennt, sondern alle Gruppen, die ich kenne, sind Produkte von Trennungen eigentlich. Mhm. Harry Ollis, An und für sich, sind alles Gruppen, die aus anderen Gruppen hervorgegangen sind, wo man sich dann mal irgendwann getrennt hat. Und das ist, glaube ich, mega schön, ist so auch das zuzulassen, dass das wie auch ein Teil dieses Beendens ist, um dann den Ort zu finden, wo man den Rahmen hat und die Menschen hat, mit denen man gerne zusammen improvisiert.
Eigentlich ist es auch interessant, dass es nicht viel mehr so Produktionsgruppen gibt. Also das, was der Matthias gemacht hat, hat gesagt, wir proben zusammen 3 Monate, nachher machen wir 3 Vorstellungen und dann gehen wir wieder unseres Weges. Mhm. Würde also für Impro würde sich das ja eigentlich mega, könntest du sagen, ich suche Leute, die genau das gleiche Thema von der Impro mega interessiert und dann arbeiten wir 3 Monate zusammen und dann machen wir ein paar Vorstellungen. Mhm. Und es ist ja bei anderen Theaterproduktionen ganz oft so, dass einfach Leute zusammengenommen werden, die dort reinpassen. Aber in der Impro gibt es das nicht so oft.
Ja, es kommt jetzt langsam. Also das An und für sich hat das ja mit dem Nachwuchsensemble quasi als Produkt angeboten, aber auch Harry Olli macht das zum Teil, die ja dann auch wirklich bewusst Leute hinzuholen. Ich weiß, dass es von anderen Improvisateuren in Zürich, die planen gerade so 2 solcher Projekte. Also ich finde es cool. Also ich glaube, das passiert ja auch langsam, weil ich glaube auch die Impro-Szene auch nach dem Corona-Schock, der, glaube ich, viele der Amateur-Improvisateurinnen ein bisschen weggespielt hat, jetzt auch wieder langsam so sehr floriert, dass eben Gruppen sich formen und trennen und neu, aber auch Projekte immer mehr entstehen können. Ja, aber auch schon 2004 wurde das so gemacht und es wurde sich getrennt und das kam wieder zusammen. Mhm. Und es ist kein Grund, sich auf ewig zu hassen, mhm, nur weil man sich in einer Improgruppe getrennt hat. Ich frage dich jetzt mal, warum, Frank, hast denn du damals Impro angefangen? Was hat dich in der Impro so fasziniert?
Ich glaube, das Spiel mit dem, mit Geschichten, mit Figuren, so die Lockerheit, das so ein bisschen die, dass du keinen Plan kannst haben, dass wie so, dass aus dem nichts, was gerade da ist, irgendwie etwas schaffst und so die Freude an dem Experiment und am Spielen. Also so, das ist, glaube ich, auch etwas, was mich heute noch treibt, dass ich wie finde, man kann alles auch anders machen. Mhm. Also ich bin kein Spezialist, ich bin nicht jemand, der Prozesse mega optimiert, sondern ich bin eher der, der denkt, wenn es so nicht funktioniert, lass uns mal noch auf 3 andere Möglichkeiten probieren. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo ja in der Impro ist einfach, jeder Move gibt es auch immer 12 andere Varianten oder noch mehr. Und du triffst trotzdem ganz viele Entscheidungen. Und das ist auch lustig zum Zuschauen. Also, die erste Faszination ist natürlich als Zuschauer gewesen, den Leuten zuzuschauen, wie sie das machen.
Wenn ich das jetzt so höre, dann war mein erster Gedanke, dem Frank gefällt an der Impro so das unverbindliche Rollenspielen. Also ich kann mich in eine Rolle geben, ich kann die spielen und mal gucken, was wir dann daraus machen. Würdest du dem zustimmen? Okay.
Also das stimmt natürlich schon auch. Aber ich glaube, es hat sehr viel zu tun, mit anderen Leuten zusammen etwas zu verfolgen. Also das ist... ich bin nie jemand gsi, wo so ganz allein für mich und irgendwie mit mir, sondern ich brauche immer irgendwie eine Art von Gegenüber, wo reagiert, wo Sachen passieren, was hin und her spickt, wo ich kann zuhören und darauf reagieren selber.
Ich frage deswegen, weil ich muss jetzt gerade an das Gespräch mit dem Donat denken, der seine Improfaszination als Zuschauer, aber dann auch als Improvisateur sehr fest über das Ergebnis oder über das, die Wirkung, die es beim Zuschauer hat, definiert. Das habe ich jetzt eben von dir, habe ich das viel mehr, ich mache Impro.
Ja, ja.
Aus dem Eigenmotivation herausgehört.
Ja, also ich bin natürlich schon...
Also nicht ausschließlich.
Nein, aber ich bin schon genug narzisstisch, um auf die Bühne zu gehen und mich feiern zu lassen und mich freuen darüber. Aber ich mache es nicht. Ich glaube, wenn ich Spass habe auf der Bühne, dann haben auch Leute Spass. Mhm. Also natürlich nicht jede und jede, aber das ist mir eigentlich egal.
die 80% Reichtregel. Ja. Ja. Cool. Was, Frank, ist deine All-Time-Lieblings-Impro-Show?
Das gibt einige.
Und was ist die eine?
Die eine, ich glaube... Zusammen mit der Nele, also eine konkrete Show.
Nee, nicht ein Event, sondern
ein Format.
Eine Formatshow, genau.
Ja, wahrscheinlich, also trotzdem, ich hätte jetzt eine explizite Vorstellung, aber jetzt, wenn ich es überlege, ist es wahrscheinlich Jukebox, wo ich mit der Nele Kiesling
zusammen gemacht habe. Wo ihr am Anfang auf einem Stuhl sitzt, Lieder, die das Publikum auswählt, so im Jukebox-Prinzip hört und dann eine Szene beginnt.
Genau.
Dann erzähl mal von dieser einen außergewöhnlichen Impro-Show.
Also, ich bin auf Tour gsi, noch mit anderen Leuten, und dann aber ganz genau weiss ich, allein bin ich von Berlin nach Göttingen gefahren, im Jimmy, um den Jimmy da mal wieder erwähnen. Und an gewiss, ich treffe dort Nele und wir spielen nicht in Göttingen, in Hildesheim, wo sie ja damals auch gewohnt hat. Und wir spielen dort die Show das zweite. Und ich bin unterwegs gsi und han krasse Tour-Blues irgendwie gehabt, habe brüllt für mich allein im Auto rein, während dem Auto, ohne dass ich gewusst habe, warum. Einfach so emotionaler Breakdown irgendwie.
Mitten beim Autofahren, sehr gut.
Ja. Es hat nicht viel Verkehr gehabt. bin auf Hildesheim gekommen und dann habe ich die Nele dort getroffen, wir sind in das Theater und so. Und ich war irgendwie vollkommen aufgelöst gewesen. Und sie war wahnsinnig aufgeregt gewesen, weil sie hat 98% der Zuschauerinnen und Zuschauer glaub, persönlich kennt. Und hat das Gefühl gehabt, Jesus Gott, das ist ja ganz furchtbar. Mhm. Und ich habe niemanden gekannt. Und dann dachte ich, Gott, das ist ganz furchtbar, mir geht es so dermaßen schlecht. Und dann ist es ihr so schlecht gegangen und mir. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt raus ins Foyer, ich muss die Leute spüren, ich muss die ein bisschen anschauen, dass ich weiss, kommt alles gut. Mhm. Und sie hat gesagt, ich kann auf gar keinen Fall raus, wenn ich die Leute sehe, komme ich Krisen über. Und dann ist sie allein da drüber gehockt und ich habe gedacht, nein, jetzt sind wir nicht miteinander. Und so. Und dann ist die Vorstellung losgegangen. Und das ist, wir hatten einfach einen Lauf gehabt, den ganzen Abend. Und das Publikum hat mit uns zusammen mega gefeiert. Mhm. Und der Sound ist mega, haben mitgesungen. Es ist wirklich wie so irgendwie, ist auch ein Zeichen gewesen, dass es einem schlecht gehen kann. Und dann kann man wahnsinnig gut Theater spielen.
Voll. Absolut. Ich muss gerade denken, dass ich das auch mache, so dieses raus. Ich bin sehr gern direkt vor Shows im Zuschauerraum und gucke die mir total einfach an. Ich nutze das, wenn ich Maestro-Regie mache, sitze ich meistens vor der Show auf der Bühne und gucke ein bisschen das Publikum an und habe das Gefühl, das hilft mir, sie kennenzulernen. Mhm. Wenn ich so ein bisschen gucke und sie gucken mich an. Ah, spannend. Cool. Also, die Jukebox mit Nele Kiesling. Habt ihr noch Kontakt? Spielt ihr noch?
Wir spielen nicht mehr, aber wir haben noch sehr guten Kontakt. Schön. Wir besuchen uns jedes Jahr.
Ah, schön.
Wenn möglich mehrfach.
Mhm. Ich kann ja mal verraten, wir haben vor ein paar Monaten mit ihr mal verhandelt, ob sie für ein paar Monate nach Zürich kommen wollte. Und quasi wenn.
Wir haben da einfach nicht genug geboten.
Nee, das stimmt, ja. wenn die Simon in ihr Sabbatical geht, ob Nele interessiert wäre, sie zu vertreten. Wir hatten wunderbare Gespräche drüber und dann war es halt, dass Nele viele Sachen, viele Projekte am Laufen hat und die ja auch wichtig sind. Also eine sehr, sehr, sehr tolle Improvisateurin. Ist sie noch in Hildesheim?
In Göttingen.
In Göttingen, genau. Die man sicher auch für alle Gruppen da draußen, man kann sie sicher buchen und sie kommt garantiert und macht mit euch Impro oder auch Musik-Impro-Workshops, Gesang.
Ja? Sie macht alles und sie macht alles super. Mhm. Und sie ist best friend ever.
Schön. Was war dein Lieblings-An- und Pfirsich-Moment?
Also ein An- und jetzt muss ich wieder überlegen, was
Moment, denn genau. Im Kontext, vom An- und Pfirsich.
Es gibt so viele gute An- und Pfirsich-Momente. Also viele von unseren Retretten habe ich irgendwie sehr cool in Erinnerung, wie so in neuen. Und eine, da war An- und Pfirsich noch relativ klein gewesen. Mhm. Sind wir beim FDH gewesen, zu Hittenau, und haben noch so Yoga gemacht. Irgendwie, also immer mega lustig. Und haben, ich weiss noch, so Lachanfälle gehabt und mit der Anna. Und es ist einfach, ja, es gibt so viele Bilder. Mhm. Ich glaube aber, wahrscheinlich wäre unter den Top 5 nicht einmal ein Bühnenmoment.
Mhm.
Auch wenn es dort natürlich auch Tolle mega viel ja. mega coole gegeben hat. Aber wenn ich so an und für sich per se denke, spiegelt sich ja auch ein bisschen wieder, weil es ist ja nicht so, dass wir die meiste Zeit miteinander auf der Bühne verbracht haben.
Voll.
Ja.
Und das nimmt mich jetzt wirklich Wunder, und darfst bitte ganz ehrlich sein, wenn du jetzt an die Top 5 denkst, sind das dann alles Momente mit den 4, 5 Leuten, mit denen du es gegründet hast, oder ist das auch mit späteren?
Nein, das ist quer durch alles. Mhm. Nein, das gar nicht, im Gegenteil. Also das ist ja, also An und für sich ist für mich auch, was heute An und für sich ist. Es ist wie so, das gehört alles zu dieser Geschichte. Aber
ich finde das spannend, die allermeisten auf diese Frage beantworten so einen Moment, der halt eher im Team oder mit anderen passiert ist. Ja? Also ja, ich glaube, das ist halt etwas. Wir gehen zusammen auf die Bühne, aber es gibt einen großen Teil der Zeit, die wir daneben dran verbringen. Oder auch bei jeder Show verbringen wir ja mehr Zeit miteinander außerhalb der Show als in der Show.
Mhm.
Ja, spannend. Frank, was ist die eine Impro-Weisheit?
Zuhören.
Gut.
Soll ich etwas sagen dazu?
Du, ich überlasse es dir.
das, ja, es ist nicht nur eine Improweisheit, es ist eine allgemeine Gültigkeit. Und darum höre ich jetzt zu.
Gut, dann sind wir am Ende der Biografie angekommen und kommen zum nächsten Teil zu Geralds Thema. Du hast ja schon erzählt, dass 2005 das an und für sich mit 5 Gründungsmitgliedern oder MitgliederInnen, ich weiß nicht, ob das gegendert ein Wort zum Gendern ist, MitgliederInnen gegründet wurde und dann relativ stabil war, gab dann einzelne Personen, die zeitweise oder auch länger mit dabei waren. Und dann 8 Jahre später, also 3 Jahre nachdem ich Verein eröffnet habe, 2010, 2013, gab es eine Explosion aus 5+1 damals, wurden, ich glaube, 14 oder so in der Größenordnung und vielleicht angefragt sogar mehr Mitglieder. Auf einen Schlag vom 31.12. zum 1. Januar hin wurden es sehr, sehr, sehr viele Mitglieder. Und das ist einer dieser Momente, die ich als heutiger Geschäftsführer, meinem Vorgänger, unglaublich dran bewundere, dass ihr immer wieder extrem mutige Entscheidungen gefällt habt. Also das Theater zu mieten, einen Raum zu mieten, so eine Entscheidung, als es ja noch kein Unternehmen war, als war 2010 ja noch kein Unternehmen, sich zu wagen, aus 5+1 Mitglied 14 zu machen. Also das ist ja +8 und ihr habt ja zum Teil davon gelebt. Und das war ja auch damals die Intention, dass man mit der Arbeit, wenn man für sich auch ein bisschen Geld verdient hat, also hat man quasi das, was es zur Verfügung teilen gab, hat man auf extrem viel mehr Personen verteilt und natürlich auch das Risiko eingegangen, dass es die Identität massiv verändert, wenn man doppelt so viele Leute auf einmal hat oder mehr als doppelt so viele Leute. Das ist super krass. Ich finde das eine krass mutige Entscheidung, und zu fragen, ja, wir haben jetzt 20, sollen wir nächstes Jahr 50 Leute draus machen? Da kriege ich einen Herzinfarkt, wenn ich nur dran denke, was das alles heißen würde. Voll. Und ich stehe jetzt wieder in meiner Geschäftsführerkarriere an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es braucht eine mutige Entscheidung. Und um ehrlich zu sein, ich erzähle es ja später beim Kaffee, ich glaube im Moment, es braucht 4 mutige Entscheidungen gleichzeitig. Und ich mit meinen Leuten um mich herum und diskutieren bin, ob 4 mutige Entscheidungen gleichzeitig zu viel sind oder nicht. Aber ich bewundere es zu sagen, I don't go all in. Ich glaube, ihr seid nicht all in gegangen, aber wir machen mal einen großen Sprung. Und von diesem großen Sprung kommen wir erstmal nicht zurück, sondern der wird uns verändern. Und ich meine mit mutig nicht, das wird uns das Leben kosten, sondern es wird uns verändern. Punkt. Und das lassen wir zu. Und in einer gewissen Weise verändern, ohne dass wir wissen, wohin. Und das finde ich das Mutige. Nicht Karakiri, sondern wir werden anders am Ende rausschauen und wir wissen noch nicht genau wie. Und dann habt ihr das getan. Und ich würde gerne von dir wissen, der ja damals, ich glaube, Geschäftsführer gab es noch nicht, weil wir waren ja noch keine Firma, es war ja ein Verein mit 4 Mitgliedern, und aber du warst trotzdem eine der führenden Persönlichkeiten und wurdest ja dann im Zuge dessen ein Jahr später der erste Chef vom An und für sich. Ich weiß noch, das Titel war Chef. Wie war das? Warum habt ihr das getan? Was waren die Schwierigkeiten und was waren die Erfolge, die dabei rauskamen, so eine mutige personelle Entscheidung zu fällen?
Also, warum? Ich würde sagen, wir haben Bock gehabt haben, als erstes. Ich habe jetzt mir Gedanken gemacht. Oder?
Ich frage natürlich gerade, Bock auf was?
Ja, also ja, wir haben Lust gehabt, ich kann dir das schon noch ein bisschen genauer erläutern, auf was. Zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, vorher, wie du das zusammengefasst hast, finde ich es recht interessant, weil du hast gesagt, eine Entscheidung für eine Veränderung im Wissen, sie wird uns verändern, und wir wissen noch nicht wie, und ich denke, das ist ja Impro. Also wir wissen, es Figuren brauchen Veränderung, aber wir wissen ja noch nicht, wie sich die Figuren genau verändern. Wir sind uns bewusst, eine Story ist erst interessant, wenn es Veränderung gibt. Und ich glaube, es hat tatsächlich viel mit der Philosophie oder dem Gefühl von Impro, der Haltung von Impro zu tun. Plus der Erfahrung, dass wir schon grosse Entscheidungen getroffen haben und nie daran gestorben sind. Sondern, dass sich Sachen ergeben haben, wo wir zwar nicht damit gerechnet hätten, oder nur so halbe, oder, ja, immer, es hat immer so, Nebeneffekt noch irgendwie. Man macht vielleicht eine grosse Entscheidung mit der Idee, das könnte passieren. Und das passiert dann vielleicht auch, aber nebenbei passiert noch viel mehr andere Sachen. Mhm. Und ich glaube, mit An und Pfirsich haben wir das vor allem mit der Entscheid, ein eigenes Theater aufzumachen, das erste Mal gemacht. Und wir sind, also ich meine, es ist wirklich eine Sitzung gewesen, wo wir am Tisch gehockt sind und wir haben das Angebot gehabt für den Raum, der ideal gewesen wäre, aber viel zu gross für das, was wir uns vorgestellt haben und auch viel zu teuer. Mhm. Und dann haben wir so Milchbüchli-mässig ausgerechnet, wem könnte man denn das noch vermieten und wie oft könnte man das vermieten und echt zu welchem Preis und dann so Best Case und Worst Case und am Schluss ist bei allen Cases immer gestanden, wir können uns das nicht leisten. Wir haben einfach zu wenig Einnahmen, um das auszugeben. Und dann haben wir den Mietvertrag unterschrieben.
Und klingt wahnsinnig.
Ja, und das ist wirklich, und zwar, das Einzige, was wir gemacht haben, ist gesagt, okay, wir haben irgendwie 6 Monate Kündigungsfrist, oder 3 Monate, was auch immer, so viel mal die Monatsmiete, geteilt durch uns 5, wenn wir jetzt einfach das Geld jeden auf den Tisch legen, ist das für jemanden existenziell, privat? Alle haben gesagt, nein. Das wäre richtig blöd, aber es ist nicht so, dass nachher mein Kind nichts zu essen bekommt oder dass ich meine Krankenkasse nicht mehr zahlen kann, oder, sondern es ist dumm, aber so what. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist das einzige Risiko. Wir können jederzeit sagen, es war eine dumme Idee gewesen und niemand von uns wird existenziell wirklich gefördert sein.
Ich möchte das mega, wenn ich jetzt einen Textmarker hätte, ich würde gerne diesen letzten Absatz mega highlighten, weil ich finde, diese Attitüde ist eine richtige Attitüde, um solche Projekte zu machen. Und ich kriege schon viele Impro-Gruppen, die jetzt im Forming sind und sich suchen. Und die haben alle vor allem so viel Schiss. Und ich denke auch, Leute, wie viel Geld könnt ihr auf den Tisch legen und sagen, und dann legt auf den Tisch und denkt nicht so schlimm drüber nach. Voll, ich finde das mega schön. Entschuldigung, ich habe mich unterbrochen.
Ja, ja.
Ich wollte das an den Textmarkern auditiv.
Also das hat, glaube ich, ich denke immer, die Impro-Haltung von eigene Ideen können gehen lassen und so, das hat ja viel mit Loslassen zu tun und Risiken eingehen. Das ist ja genau Risiko eingehen. Und natürlich ist das nicht ein, also ich meine, das hat uns auch mega beschäftigt und wir haben auch schlaflose Nächte gehabt und so, aber wir haben es trotzdem entschieden. Und die Erfahrung, was dort passiert ist genau das. Wir haben das Theater aufgemacht, es hat ein bisschen angefangen zu laufen, aber rundum, was mir uns nicht so klar gewesen ist, ein eigener Ort hat so eine andere Ausstrahlungskraft. Voll. Die Leute können dort herkommen, können sich dort treffen, können dort Sachen machen, können wie so, was da an Dynamik passiert ist, das sind wir uns nicht so, wir haben gedacht, wir haben einfach dann einen geilen Proberaum und können dort spielen, illegalerweise, aber so, das ist uns nicht bewusst gewesen, wie viel Dynamik das auslöst. Und das, die gute Erfahrung hat uns, glaube ich, dann auch zu dieser massiven Erweiterung, wo das Risiko ist ja nicht, also das ökonomische Risiko ist relativ gering gewesen, weil wir haben damals, glaube ich, einfach Stundenlöhne sozusagen wir haben relativ, wenn nichts passiert ist, dann haben wir, wenn die Leute nicht geschafft, dann haben wir auch keine grossen Kosten gehabt. Also wieso? Das ökonomische Risiko, andere Risiken hat es natürlich gegeben. Das Entwicklungsrisiko. Gleichzeitig ist es ja auch eben die Veränderung auch von unserer Gruppe. Wir sind dort schon etwa 5 Jahre oder 6 Jahre oder 7 Jahre sehr enge Gruppe gewesen und haben das auch geschätzt. Sind aber, glaube ich, auch an einem Punkt gewesen, wo wir zumindest zusammen das Gefühl gehabt haben, das könnte ein neuer Schritt sein. Nicht alle gleich überzeugt wahrscheinlich, aber genug sind genug überzeugt gewesen, dass wir gefunden haben, wir machen es. Ich habe mir da Sachen aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben ja schon ein recht starkes Netzwerk gehabt, die Leute sind alle mit dabei gewesen und die haben wir mehr wollen näher zu uns holen, mehr einbinden, mehr die eben mehr in den Töpfen frei haben, wie auch die Infrastruktur. Wir haben eigentlich mega gute Infrastruktur gehabt, aber es ist langsam anstrengend geworden, weil wir haben einen Haufen Kurs gehabt. Wir haben eigentlich wählen, die viele Arbeit, die angefallen ist, und zwar jetzt nicht nur auf der Bühne und bei Kurs und bei Engagements, sondern auch organisatorisch, wie das versuchen, auf mehr Schultern zu verteilen, wo irgendwie unsere Haltung wir haben ja die Leute alle gekannt. Mhm. Also wir haben schon den Eindruck gehabt, sie teilen unsere Haltung grundsätzlich im Wissen, dass man das auch nicht so genau weiss, bevor man so eng miteinander zusammenarbeitet. Mhm. Genau. Mhm. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist der ursprüngliche Gedanke gewesen und der Mut, das zu machen.
Gab es denn, also ich meine, du, Mev, Anna, Cheese, der Simon und die Nadine, ihr habt ja einen Teil eures Einkommens aus dem anderen für sich bestritten. Ich glaube, niemand voll, ich weiß, ich habe keinen Blass, nicht mal, womit der Matthias Andeck damals Geld verdient hat, aber es wird wahrscheinlich irgendein wahnsinniges Ereignis gewesen sein. Hattet ihr keine Angst, dass das ja auch für euch finanziell monetär heißt, ihr müsst das teilen?
Nein. Nein, das ist so. Das, wir haben ja wie, also die Erfahrung ist, wie soll ich sagen, wir haben hauptsächlich damit geschafft, mit dem, also der grösste Teil von der Arbeit ist dann entstanden, wenn wir auch irgendwelche Einnahmen gehabt haben. Mhm. Die haben vielleicht nicht ganz dann die Ausgaben dann entdeckt, aber es ist wie so das Risiko per se.
Aber ich meine nicht fürs an und für sich, ich meine für den Frank und die Anna und den Cheese, weil wenn jetzt auf einmal aus 6 Leuten 14 oder 15 Leute werden, dann ist ja nachvollziehbar, dass diese Personen, und das war ja auch so, wir sind ja auch damit auch aus, zum Teil auch gekommen, um den Schritt zu machen, um mit Impro Geld zu verdienen, dass ich quasi die Arbeit verteilen muss auf mehr Leute und damit Anna persönlich weniger Geld verdienen kann, weil jetzt Gerald auch einen Teil vom Kuchen, sag ich jetzt mal, möchte. War also, das kein Thema?
Ich habe nicht in Erinnerung, dass es vielleicht ist es schon mal ein Thema gewesen, der Gedanke. Mhm. Und ich rede jetzt vor allem für mich. Ich kann für die anderen nicht jetzt verlässliche Aussagen treffen. Auch wenn wir vielleicht mal darüber geredet haben. Für mich ist das absolut nicht gewesen. Mhm. Aber auch in einer Situation, wo ich nicht von dem Geld meine Krankenkasse gezahlt habe. Damals. Mhm. Also, muss man schon auch sehen.
Das ist, ja, haben wir alle nicht. Ja. Da konnten wir alle, kam dann erst später, dass das ging.
Ja.
Weißt du noch, wonach ihr die Menschen, die damals, das waren ja, von denen, die jetzt noch dabei sind, sind Niki, Simon, Melanie und ich, wenn ich mich nicht irre. Wir sind die, die noch dabei sind aus der Zeit. Ne? Ich glaube, ja.
Ihr sicher, aber das könnte jemand herkommen. Jetzt haben wir sicher irgendjemand vergessen.
Nein, bin mir sicher, dass nicht. wenn nicht, tut es mir jetzt leid. Wonach, was war für euch das Auswahlkriterium?
Das Auswahlkriterium? Ja. Ah, wir haben einfach aufgeschrieben, wer wir das Gefühl haben, würde das wahrscheinlich auch ein bisschen wollen. Mhm. Also, wir haben niemanden aufgeschrieben, wo man denkt, die Person hätte man mega gerne, aber die kommt eh nicht. Mhm. Leute, wo wir schon relativ eng mit ihnen zusammengearbeitet haben, in verschiedenen Konstellationen, die wir gut gekannt haben und wo wir alle gesagt haben, auf die hätten wir echt Bock.
Cool.
Also, es ist recht... Und es war auch nicht festgelegt auf die Grösse, sondern wir haben einfach, sind dann plötzlich 12 da gewesen. In der Vorstellung, dass vielleicht auch ein paar sagen, ah nein, danke. Das ist dann nicht so.
Ja doch, 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 wie ist er denn, der dann mit Mavs Schwester zusammen war? Wie hieß er denn?
Der Christi?
Ja, der war am Anfang mit dabei und verschwand dann wieder.
Ja, siehst du jetzt, ja. Ja, der Christi, das weiß ich schon, dass der Christi dabei war, aber wie das genau, mein Hirn, wie
schon gesagt. Okay. Für mich war das einer der schönsten Momente meines Lebens, sehr visuelle Momente.
Du weißt eigentlich noch viel genauer wahrscheinlich Bescheid, wann und wie und wo das
war. Auf der Seite.
Genau. Ja.
Was habt ihr euch erhofft?
Ich glaube schon ein bisschen ein Boost. Mhm. Also so das Gleiche, wie einen Raum gemacht hat. Mhm. Neue Leute, Veränderung, ein neues Netzwerk erschliessen. Mhm. Weil das ist natürlich schon alle Vorteile, die eine kleine Gruppe hat. Eine grössere Gruppe hat einfach mehr Multiplikatoren. Mhm. Also durchaus auch eine Skalierung. Mhm. Und eben wir haben irgendwie die Infrastruktur. Es ist auch ein bisschen so, es ist eigentlich dumm, das alleine zu haben dort. Und trotzdem haben wir es nicht einfach wollen, irgendwie teilen mit anderen, sondern haben gefunden, es ist eigentlich schon unser Zuhause da. Aber dann holen wir halt die anderen zu uns in unser Zuhause, dann können sie auch da wohnen. So, und dann ist es auch ihr Zuhause nachher. Und ja, das ist, ich glaube, das ist schon wirklich, ich weiß nicht, wie wir noch, wir haben glaube ich wirklich, also ich habe weniger das Gefühl, dass es so ein genauer Plan gewesen ist, sondern so eine Idee, die sich dann einmal ein bisschen konkretisiert hat und dann haben wir gefunden, sollen wir es wirklich machen? Und dann, ja.
Let's go. Ich glaube, das finde ich auch, also so sehr ich ja ein Profiteur von dieser Entscheidung bin, gefällt sie mir eben deswegen so gut, weil sie, wie du das ja auch beschreibst, und ich kenne dich ja Jahre, es macht für mich auch Sinn, sie war ja nicht wirklich, sagen wir mal, geschäftlich oder business-developmentig getrieben, sondern sie war ideell getrieben. Und ich finde das unglaublich schön, also dass man auf der einen Seite ein überschaubares, aber ein finanzielles Risiko oder das Risiko für uns als Gruppe aus einem Ideal eingeht. Und jetzt aus der Perspektive, die ich jetzt habe mit 21 Angestellten und auf einmal nicht mehr Stundenlohn und es gibt nur Lohn, wenn es Arbeit gibt, sondern gibt es so die, suche ich im Moment massiv die Momente, wo können wir das noch machen? Also wo kann diese Firma solche Risiken auch wieder eingehen, weil sie tut es viel weniger. Sie hat es in den letzten Jahren viel weniger getan, weil es gibt natürlich auch viel mehr zu verlieren. Aber das ist natürlich ein Trugschluss. Man kann sich immer hinter dem verstecken, dass es gäbe ja so viel zu verlieren. Und das ist natürlich am ehesten Stillstand. Deswegen bin ich von diesem Momentum so fasziniert, als man das noch ganz anders gemacht hat und gesagt, ja, es gibt zu verlieren und zu gewinnen. Was waren denn Schwierigkeiten? Gab es oder war es eine reine Erfolgsgeschichte?
Ja, es ist ja nur eine Erfolgsstory gewesen, von A bis Z. Das wissen alle, die dabei waren. Gell, Gary? nein, also wir haben, glaube ich, vieles falsch gemacht.
Wirklich? Das habe ich jetzt nicht gesagt, dass vieles. Jetzt
nein, gespannt. Also wir haben sehr vieles richtig gemacht. Es ist ein grosser Erfolg gewesen. Und gleichzeitig hat es nach vielen Monaten irgendwann mal so einen richtigen Clash gegeben, der so ein bisschen auf uns zurückgeworfen worden ist, wo es auch so ein bisschen gefühlt, so ein bisschen Fronten, die Neuen und die Alten gegeben hat. Und ich glaube, ich selber habe mega viel gelernt da drin in Bezug auf wie viel Kommunikation so einen Schritt braucht. Also, dass Leute, die in so etwas reingeworfen werden, wo ja selber dann in dem Moment gerade auch noch in Veränderung ist, oder gerade durch das gerade massiv verändert wird, also, dass einerseits, wenn man das wie so vertritt aus einer Gründerhaltung oder einfach so, wir haben ja das entschieden. Ihr habt natürlich mitentschieden, dass ihr auch mitmacht, aber
wir haben entschieden, wie und in was wir eintreten.
Genau, das haben wir wie und in was. Und die Haltung muss, glaube ich, in dieser Zeit, also musst mega gut zuhören, was jetzt gerade geht. Und das musst aktiv pushen. Du musst nicht einfach davon ausgehen, dass die Menschen dann zu dir kommen und die ganze Zeit Fragen stellen und äußern, was in ihrem Kopf gerade abgeht. Sondern du musst es irgendwie immer wieder Situationen schaffen, wo du die Leute hörst reden. Und dann, glaube ich, ist es so eine Mischung zwischen deiner Haltung, deiner absoluten Überzeugung, dass das die richtige Entscheidung ist und dass das schon gut kommt und dass es wichtige und richtige und gute Gründe gibt da dahinter, das zu vertreten und gleichzeitig zu hinterfragen. Gleichzeitig wie die Perspektive können einnehmen von jemandem, der unsicher ist in dem Moment. Weil ich glaube, es hat so beides. Also, dass du es gegenüber hast, der mega überzeugt ist von etwas, das dich ein bisschen unsicher macht, kann dir Vertrauen und Sicherheit geben und gleichzeitig hilft es aber mega, wenn jemand dich ehrlich hört in deiner Unsicherheit und vielleicht das auch bis zu einem gewissen Grad teilen kann. oder kann nachvollziehen und teilen und sich vielleicht auch sogar selber hinterfragt ab dessen. Sagt, vielleicht ist das wirklich eine gute Entscheidung gewesen. Und dann gibt's, also es gibt natürlich ganz viele so organisatorische oder organisationelle Geschichten. Zum Beispiel, dass halt, wir sind sozusagen eine Organisation gewesen von 5 Leuten, die alle alles gewusst haben. Wir haben es schon seit 5 Jahren gemacht, also seit 7 Jahren gemacht. Wir haben alle die ganze, also nicht alle, aber so, wir sind mega zusammengewachsen gewesen. Und durch das hat es mega wenig formalisierte Sachen gehabt. Und jetzt sind plötzlich mehr Leute. Dann, um so, also einerseits musst du Arbeit organisieren. Du musst wissen überhaupt mal, was haben wir überhaupt für Arbeit, was machen wir überhaupt die ganze Zeit. Musst es mega transparent machen, musst brutal viel kommunizieren. Hat die Sachen, die alle Organisationen, die wir heute auch mit ihnen arbeiten, einfach ständig reinlaufen. Und das wird auch immer passieren, weil in diesen Situationen das ganz richtig zu machen, ist fast, und ich erlebe das jetzt gerade in meinem Umfeld, ist eigentlich nicht möglich. Du kannst es ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter machen. Es, in ein paar Leuten wird es nicht genug gut sein. Aber dort haben, glaube ich, sehr viel gelernt da drin. Und ich glaube, wir haben es dann auch irgendwann, wo wir es gecheckt haben, haben wir es auch einigermaßen miteinander irgendwie einigermaßen gut auf die Reihe gekriegt. Dass wir das verbessert haben. Sonst wäre an und für sich wahrscheinlich heute nicht da, wo es wäre mit den Leuten, die von damals noch so prägend mit dabei sind.
Ich frage mich, worauf du anspielst. Spielst du auf, es gab ja mal diesen offenen Brief. Meinst du das? Also ich habe mich gefragt, wo war dieser Clash zwischen den Jungen und den Alten?
Ich mag mich nicht mehr an den offenen Brief.
Ja, du hast den mit unterschrieben. Ich habe ihn auf dem Drive noch gefunden.
Was, ich habe den unterschrieben?
Rainer, Gerry, Niki, Frank und Simon haben einen offenen Brief als an und für sich damals formuliert. Also ich erinnere mich auch noch.
Vollständig, was mit Rainer.
Ja, vielleicht kommt sie ja. Wir hatten eine Probe und da gab es diesen Clash oder es gab Unzufriedenheit. Und aus der heraus sind wir dann spazieren gegangen über den Friedhof, der da überhalb der Töpferei, ich weiß nicht, wie der heißt, ist. Und da haben wir dann enthalten, was wollen wir und welchen Einfluss können die Jüngeren in das an und für sich haben und das, wer entscheidet, was für Shows wir machen und wer kann eigene Projekte machen. Und daraus, glaube ich, dann im Nachhinein dann auch die Ressortabteilungen sind dann entstanden als Konsequenz daraus. Ja. Ich glaube, das ist halt mega spannend, weil ich an der Situation, in der ich jetzt bin, ich kann beide Seiten nachvollziehen. Also ich kann mich erinnern an die Zeit, wo das Gefühl ist, jetzt kommt meine Zeit. Jetzt darf ich endlich beim Mann für sich ist mitmachen. Ja so, und dann triffst du auf eine Struktur, die es schon gibt, ein Beziehungsgeflecht, in einer gewissen Weise sogar eine Macht, die es gibt, weil ihr wart die Vereinsmitglieder und wir nicht. Und ich könnte mir aber auch aus der Situation, die ich jetzt bin, das Gegenteil auch vorstellen, zu sagen, ich habe mich immer gefragt, ob ihr uns zum Teil nicht komplett, aber zum Teil auch mal als undankbar empfunden habt. Quasi wie so die Forderung, die man aus dem Raum, den man anbietet, herausstellen könnte.
Also das ist nicht vollkommen auszuschliessen. Also das kann durchaus mal sein, dass man in dem Moment denkt, ja, also undankbares Pack. Ich finde es mega schön, dass wir einen offenen Brief geschrieben haben, weil es geht nämlich in die Richtung von transparenter Kommunikation, dass man wie mit allen, also auch wenn sich nur ein Grüppli über den Friedhof bewegt und sich Gedanken macht, aber dass nachher transparent, dass wir das offensichtlich gemacht haben, wie die Diskussion möglichst offen angestoßen haben. Und ja, also das ist eben, wie gesagt, ich glaube, es gibt in dem Fall kein richtiges Vorgehen. Es braucht wahnsinnig viel Interaktion miteinander. Und das ist wie, muss man sich bewusst sein bei so grossen Schritten. Das Potenzial ist, glaube ich, gross. Die Arbeit ist wahnsinnig gross. Also ich arbeite jetzt immer wieder mit Organisationen in so Veränderungsprozess. Und du hast das Gefühl, du könntest Führung aufteilen und gleichzeitig merkst, es braucht noch viel mehr Führungsthemen. Mhm. Also eben Kommunikation, Haltung, Kultur. Es ist einfach furchtbar anstrengend. Mhm. Aber blöd gesagt, wenn du sonst Business machst, machst du auch mega anstrengende Sachen in der Hoffnung, dass es am Schluss ein Erfolg wird und fragst dich auch nicht die ganze Zeit, oh, jetzt ist es ein bisschen anstrengend, komm, mach hört auf.
Ja, voll.
So. Voll. Voll. Es ist halt einfach nicht, dass du jemandem kannst am Schluss eine Rechnung stellen, aber ich glaube, eben, was daraus geworden ist, glaube ich, zeigt eine Art von Entwicklung, die so hat können stattfinden und irgendwie haben wir es geschafft.
Voll.
So, also.
Und ich glaube eben, das ist ja ein Trugschluss, wie du ja vorhin auch schon mal gesagt hast, wir gucken in die Vergangenheit und dann machen wir linear und Erklärungen und Begründungen, wie Sachen waren. Und wahrscheinlich ist das nur zum kleinen Teil wahr. Es passieren einfach Dinge und irgendwo dazwischen entsteht ein roter Faden. Das eine führt zum anderen. Ich glaube ja, so diesen Mut zu haben, auch bei so etwas Persönlichem wie so eine Gruppe, weil eigentlich das Impro-Theater war ja damals auch, wir waren eine Gruppe und eine kleine, also Familie ist ein zu großer Begriff, aber Herde vielleicht. Und irgendwann zu merken, ich weiß nicht, ob es du warst oder ob es der Merv war, ich glaube, das war der Merv, der hat mal irgendwann gesagt, zu dieser Veränderung, zu dieser Vergrößerung, man hatte einfach Angst, entweder ändert man sich oder man wird gemeinsam einfach alt. Und wir wollten nicht alt werden, also haben wir uns entschieden, uns zu verändern. Und halt auch da den Mut zu haben, ja? Mhm. Ja, und dann, ich glaube, das ist auch das ist für mich jetzt Impro. Du machst es einfach so gut, wie es geht. Du machst. Ja. Und dann guckst du, was passiert, und dann versuchst du danach zu verbessern und die beste Reaktion auf das, was du ist. Und ich glaube, dass dich das aufhalten, es darf dich nicht aufhalten, dass du nicht weißt, dass es perfekt wird.
Ja.
Ja, und wenn du das tust, dann bleibst du stehen und Stillstand und dann kann es gut kommen und es kann aber auch.
Und du solltest nicht geschockt sein, wenn du merkst, dass du Fehler gemacht hast.
Voll. Voll.
Oder?
Voll.
Also dich dann auf deine Fehler, du darfst schon, also solltest wahrnehmen, dass du Fehler gemacht hast. Du solltest auch ein bisschen reflektieren, was du vielleicht anders könntest machen in Zukunft.
Und das ist ja vielleicht auch das Spannende, was du gesagt hast mit dem offenen Brief, dass du halt auf beiden Seiten, dass du als Person, die entscheidungsmächtig damals war und dann auch Entscheidungen hat, ändern, revidieren, anpassen können, offen bist fürs Fehler machen und gleichzeitig als, und ich war sicher einer der Personen damals, die, ich mache jetzt Airquotes, anklagend ist und auf Fehler aus ihrer Perspektive hinweist, auch den anderen sagen muss, Fehler heißt nicht, du musst jetzt gehen. Wir sind ja Gott sei Dank nicht in der Politik, wo wir dann sagen, Fehler heißt, du musst weg. Sondern Fehler heißt, wir müssen da eine Änderung machen und die darf auch mit der Person und die soll auch mit der Person passieren, die aus deiner Perspektive, ich will nicht sagen, ihr habt Fehler gemacht, sondern aus der Perspektive, die wir halt hatten, sind. Hey, es war ein krasser Move und ich glaube, etwas,
was... Ich bin jetzt schon extrem gespannt auf die vier mutigen Entscheidungen, die du mir nachher beim Kaffee
beim auf Kaffee, den Tisch ja. Liebes Podcast-Publikum,
nein, ja, abonniert den Newsletter, sind häufig auf Social Media dabei, schon bald werden mindestens vier sehr mutige Entscheidungen.
Innerhalb der nächsten 7 Jahre. Nein, aber auch zu sagen, eben, es sind von denen, die da 13 dazugekommen sind, sind vier immer noch da und haben Familien gegründet und leben, also nicht nur dürfen immer noch mit Impro wirken und sind Impro-Europameister geworden, sondern haben auch noch Familie gegründet oder haben halt wirklich auch eine Existenz auf der Entscheidung aufgebaut, die ihr damals, wenn ich mich richtig erinnere, an der Gotthard-Bar, ist das richtig? Ich glaube.
Ja.
Die Sage sagt, dass ihr in der Gotthard-Bar entschieden habt. Danke.
Ja, danke dir.
Dann kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingsteil, da wo ich noch nichts zu sagen habe, zu Franks Thema.
Also Gary, wir sind jetzt bei meinem Thema, oder? Haben Sie das richtig gesagt?
Franks Thema.
Ich gehe noch ein bisschen näher ran. Franks Thema.
Franks Topic.
Genau. Jetzt haben wir so viel über die Vergangenheit geredet, dass vergiss ich grösstenteils die Vergangenheit, wie man gemerkt hat, dass ich manchmal nicht ganz so... Was mich mindestens so fest interessiert, ist die Zukunft. Mhm. Und du hast ja schon ein bisschen angeteasert mit vier mutigen
Entscheidungen. Ich werde sie nicht in diesem Podcast enthüllen.
Ja, wer weiß, vielleicht kommen sie jetzt aus deinem Unterbewusstsein. Weil wir spielen nämlich ein Spiel zur Zukunft von An und für sich. Und zwar, schauen wir, An und für sich wird dieses Jahr 20-jährig. Mhm. Und wir schauen 20 Jahre voraus. Also nicht ein Jahr, nicht fünf Jahre. Wie alt bist du in 20 Jahren?
62.
Genau.
Hui, dann habe ich ja nur noch 10 Jahre bis zur Rente.
Genau. Ganz neu. Das kommen wir jetzt genau drauf, weil wir werden ein paar Szenarien entwickeln, wie die Welt dann könnte aussehen. Und zwar aufgrund von einer Behauptung. Mhm. Das kann sowohl utopisch wie dystopisch sein. Mhm. Wir versuchen ein bisschen sowohl als auch, dass alles gut kommt oder alles den Bach abgeht. Und dann spielen wir zusammen, also eigentlich du spielst. Wenn das wahr ist, was ist dann noch wahr? Und dann versuchen wir so vier, fünf Sachen zu finden, die in dieser Welt auch noch wahr sind. Und dann fragen wir uns, wo da drin ist An und für sich? Wo cool. Und wie da drin ist An und für sich?
Cool. Und nur, dass ich es verstehe, hättest du gern Geralds Traumland oder hättest du gerne Geralds mehr oder weniger optimistisch-realistische Einschätzung vom An und für sich?
Vom An und für sich?
Also wie ich das an, wie ich das aus An und für sich Perspektive realistisch einschätze oder Gerald Webers privates Impro-Traumland? Das ist cool. Gerald Webers privates Impro-Traumland.
Nein, wir sind in der Zukunft. Ich wette, dass es einen konkreten Bezug hat zu den Sachen, die wir herausfinden, wie dann die Welt ist.
Lassen wir uns noch mal.
Also nicht einfach nur, wie könnte An und für sich in 20 Jahren sein, egal was es für eine Welt ist, sondern wenn das alles wahr ist, was ist dann wahr in Bezug auf An und für sich?
Cool.
Gut, also ich habe ein paar mögliche erste Aussagen, aber kannst dann auch gerne noch, wir können auch gerne noch andere Sachen.
Frank, er guckt jetzt auf seinen kleinen Mini-Laptop runter. Er hat sich vorbereitet.
Ich habe mich vorbereitet. Also, Folgendes. In der Schweiz hat es nur tagsüber Strom. Mhm. Aus welchem Grund auch immer.
Es im Jahr 2045.
Genau. Mhm. Was ist dann noch wahr?
Dann ist es mega abends mega schön, weil es ist mega ruhig. Mhm. Dann sieht man abends extrem gut die Sterne. Mhm. Wahrscheinlich ist es draußen in Städten abends ziemlich gefährlich. Und ich würde annehmen, dass jetzt dystopisch, die meisten Leute sind abends ein bisschen verbarrikadiert, denn wenn es keinen Strom gibt, kein Licht, gibt es keinen. Können gewisse Leute, die Brutalität oder Armut und oder die auch Armut, Brutalität haben, das auch ausleben? Wenn es nur tagsüber Strom gibt, dann wird grundsätzlich rationiert und ich glaube, dass das Leben viel lokaler geworden ist. Dass dann Zürich für Leute, die in Bern wohnen, schon so weit weg ist, wie gefühlt heute Madrid weg ist. Mhm. Und Madrid ist gefühlt so weit weg wie der Mond. Also, oder so. Also ich glaube, dass Distanzen sich massiv wieder verändern und man eigentlich vielleicht nicht ganz so Distanzen wahrnimmt, wie man das vielleicht im Mittelalter oder wie ich mir das vorstelle, wie man es im Mittelalter wahrgenommen hat, aber sicher nicht mehr wie New York ist um die Ecke. Mhm. Das würde ich sagen, ist sicher ein großer Unterschied, ja.
Was hätte das, wenn das alles wahr ist, so wär's. Was, wo und wie ist da drin An und für sich?
Das ist eine super Frage. Also diese Welt ist ja ein bisschen dystopisch, deswegen ist so meine Frage, ob in so einer richtigen Krisenwelt, also wenn wir jetzt mal annehmen, jetzt nehmen wir mal die Variation an, es ist eher so eine Krisenwelt, dann weiß ich nicht, welchen Raum eine Organisation, die Improvisationstheater anbietet, wirklich hat. Also ich glaube nicht, dass die Impro in sich verschwindet. Ich glaube, dass das ja etwas ist, das können auch zwei Geschwister miteinander im Wohnzimmer machen und dass das Verbreiten von Improvisation etwas ist, was in der Zeit Hoffnung und Freude in das Privatleben bringen könnte. Aber ich glaube, als kommerzielles Produkt gibt es dann viel wichtigere Dinge als Improvisationstheater. Von dem her würde ich annehmen, wenn es An und für sich dann noch gibt, ist das eher so ein bisschen, sind das so ein bisschen Guerilla-Narren, die sich entscheiden, das Leben, dem Leben ein bisschen Ablenkung und kleine Momente der Schönheit, meistens wahrscheinlich am Tag, zu geben. Aber nicht als kommerzieller Anbieter, sondern eher als Guerilla-Narren, das gefällt mir noch, das Bild. So ein bisschen wie in dem, das Leben ist schön, wenn du den kennst, wo es so um diesen Vater mit seinem Sohn im KZ geht, der seinem Sohn versucht, ein freudvolles Leben im KZ zu bieten. Wäre das an und für sich eine kleine Gruppe Menschen, die auch nicht viel hat, aber die sagt, im Hinterhof, für euch machen wir eine kleine Show, damit das 10 Minuten, 20 Minuten nicht anders denken müsst. Wenn die Welt nicht dystopisch ist, sondern man hat sich einfach gemeinschaftlich darauf geeinigt, dass man nur den halben Tag Strom hat und den anderen nicht, glaube ich, wäre das an und für sich, würde das abends Erzähltheater machen, wo du einfach zuhörst, wie das Radio, einfach live und direkt.
Ja, weil man sieht ja nicht so viel.
Man sieht nicht so viel. Ja. Ich glaube, Fackeln wird nicht leicht für uns, aber gut, Shakespeare hat das ja auch schon ohne elektrischen Strom hingekriegt. Vielleicht haben wir so ein bisschen Shakespeare-Theater. Aber ich glaube,
man kann auch tagsüber Theater spielen.
Voll, ich bin aber noch bei der Abendvorstellung. Oh. Abends wäre es, glaube ich, Erzähltheater und es gäbe tagsüber Aufführungen, weil ich glaube, wenn es nur tagsüber Strom gibt, dann wäre unsere Arbeitswelt keine, die quasi grundsätzlich sagt, am Tag wird gearbeitet und am Abend ist Freizeit, sondern die würde sich wahrscheinlich über den Tag viel mehr verteilen und dann gäbe es Tagesaufführungen, ja. Ich glaube, es wäre immer noch ziemlich dasselbe, einfach zu anderen Zeiten. Mhm. Weil sich die Zeiten der Menschen ändern würden.
Ob ich natürlich einen Haufen arbeite, sonst ja auch Strom brauchen.
Ja, aber Freizeit braucht auch Strom. Und solange, wenn die Welt ja nicht dystopisch ist. Es ist
vielleicht ein 4-Stunden-Tag.
Genau,
vier Stunden
das meine ich. Und vielleicht auch die einen so, die anderen so. Und es gibt nicht mehr so dieses, also eigentlich arbeitet man bis 6 und ab 6 hat man frei, so wie das manche Menschen das Gefühl haben, so sei die Welt. Mhm. Ist ja für sehr viele Menschen nicht so, aber die wenigen, für die das so ist, die haben das Gefühl, das sei für alle so.
So ist das,
ja. Ja, also ich glaube, dass man würde sich einfach, wir würden uns mit unserem Angebot einfach den Zeiten der meisten Menschen anpassen. Mhm. Aber ich finde die Guerilla-Narren.
Ja, die gefallen mir dann. Also, ganz anderes Szenario. Wir haben es vorher schon kurz davon gehabt. Es ist, ich sage mal, in Gesamteuropa ist das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt.
Ja.
Was ist denn noch wahr aus deiner Sicht? Oder was könnte noch wahr sein?
Oh, ich bin ein großer Kritiker.
dann machen wir mal etwas Gutes daraus.
Ja.
Was hat das vielleicht für gute Folgen? Du kannst ja mit kleinen Schritten anfangen. Einfach Grundeinkommen, was könnte das Gutes bedeuten?
Das könnte natürlich Gutes bedeuten, dass Menschen eine Form von Arbeitsethos entwickelt haben, die sagt, ich muss und ich will arbeiten. Also nicht, dass ich habe jetzt Geld, ich muss ja nicht arbeiten, Arbeit sei was Vermeidendes, sondern das Arbeiten, mit Arbeiten meine ich, du bringst einen Mehrwert in die Gesellschaft, der in der Sinn der Arbeitsteilung ist. Das meine ich mit Arbeit. Du tust etwas, von dem andere profitieren und die tun was, von dem du profitierst. Es hat sich dieser Arbeitsethos entwickelt, denn wir müssen es nicht für Geld tun, sondern wir tun es aus moralischen, ethischen Selbstverwirklichungsgründen und dadurch gibt es eine massiv motivierte Arbeitswelt und wir hoffen jetzt, dass das sich magisch so verteilt, wie wir Arbeit brauchen. Kleine Klammer, ketzerische Zweifel an dem grundbedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Und dann glaube ich, hättest du einen großen Teil der eine zufriedenen Menschen. Weil ich glaube, wir würden dann den Teil der Arbeit ist, viel mehr Menschen als heute würden den als positiven Teil ihres Lebens und ihrer Lebenszeit betrachten. Dann wäre idealerweise ja auch die nicht arbeitsame Zeit auch eine positive und wir hätten wahrscheinlich im Grunde glücklichere Menschen. Was es bringen würde, es würde, glaube ich, Krieg fast ausschließen. Also wenn das global gelten würde, dann glaube ich, wäre das bedingungslose Grundeinkommen, würde aus meiner Perspektive wahrscheinlich Kriege einfach abbekommen. Weil warum? Warum sollte ich mein Limerick kennen?
Was macht denn in dieser Welt in 20 Jahren an und für sich?
Hey, an und für sich kann sich nicht retten vor Menschen, die gerne Impro vor anderen Menschen machen möchten, weil finanzielle Sicherheitsthemen sind ja kein Thema, diesen Job zu machen. Und alle Menschen, die dafür wirklich eine Passion und ein Talent haben, können das auch tun. Das heißt, es gibt unglaublich viele tolle ImprovisateurInnen. Man kann es auch an unglaublich vielen Orten machen, weil es gibt ja das Kapital dafür und das Impro ist nicht nur daran geknüpft, dass man damit Geld verdienen kann. Ich glaube aber auch, dass die angewandte Improvisation auf sehr viel mehr Interesse und Annahme stoßen würde, weil es gibt keine Verteilkämpfe mehr untereinander. Wenn ich, egal auf welcher Hierarchiestufe ich bin, ich gleich viel verdiene, dann gibt es vielleicht weniger Notwendigkeiten, dir einen Dolch in den Rücken zu stoßen und ich kann viel mehr ja-genau und kooperativ sein und Scheitern erlauben. Und ich glaube, dass die Welt mit einem funktionierenden, bedingungslosen Grundeinkommen für uns eine fantastische Grundlage wäre.
Eigentlich dich gerade überzeugt.
Nein, ich sage nur, Impro wäre super in dieser Welt. Aber
ja, das tut eigentlich schon mal eine gute Aussicht.
Ja, ja.
Hast du eine Idee für, ich habe noch mehr Szenarien, aber hast du eine Idee, wo du Lust hättest, ein Szenario in der Zukunft, in 20 Jahren, etwas, das mehr oder überhaupt nicht realistisch ist?
Ne, stell mir mal noch eine. Vielleicht kommt mir noch eine. Ich genieße es gerade abzuassoziieren.
Ja. Ich habe gerade gedacht, ich frage mal dazwischen. Also, künstliche Intelligenz ist eindeutig zur führenden Technologie in unserem Alltag geworden. Mhm.
Setzt du künstliche Intelligenz mit Large Language Models gleich oder definiere mir kurz künstliche Intelligenz?
Ja, definiere mir kurz. Also sicher auch Large Language Models, die Sachen, die in letzter Zeit, aber alles, was auch mit Machine Learning zu tun hat, also ein grosser Teil von der Forschung, auch wirklich eigentlich all unsere Lebensbereiche sind prägt, in dem Sinn, dass das, was wir heute machen, wird in Zukunft sehr viel schneller und durch Maschinen können. Ein Grossteil von dem.
Ja.
Es ist immer noch ein Haus bauen vielleicht.
Also, wer weiß. Ja, nee, warum? Ja, das ist ja einfach. Ja. Also das wäre wirklich, man muss ja nur das KI mit einem Roboterarm verbinden und dann wird das auf relativ funktionieren. Für mich ist das eine ganz furchtbare Vorstellung, weil ich im Moment nicht die Kreativität habe, wenn Wissenschaft und Kreativität und also quasi die Verknüpfung von Bekanntem zu Neuem, wenn die digitalisiert und automatisiert wird, dann weiß ich gerade nicht ganz genau, wo der Platz für den Menschen noch ist. Und das löst bei mir eher so, für die, die Wall-E gesehen haben, ich sehe fette Menschen, die vielleicht clever genug waren, die KI so zu schreiben, dass sie sie nicht umbringen kann, aber die dann einfach gefüttert wird, weil sie möge doch bitte aus dem Weg gehen, weil wir stören bei all der Wissenskreation und neuen Energiequellen, die man findet und das Bauen von Dingen.
Du merkst schon, dass wir wieder in eine Dystopie haben.
Ja, aber die Vorstellung ist für mich wahnsinnig dystopisch, weil es gibt ja Menschen, die sagen, ja gut, wir haben ja schon Industrialisierung gehabt und wir haben Internetzeit und wir haben Maschinen, aber das waren alles die Advance von Werkzeugen, die uns bei der Erschaffung von neuem Wissen und geholfen haben. Also die waren Umsetzungswerkzeuge. Und ich kenne mich viel zu schlecht aus mit KI, aber ich habe Angst, wenn das nicht nur ein Umsetzungs-, sondern ein Erschaffungswerkzeug wird, dass dann ich frage mich wirklich, also könnte ich mir sogar vorstellen, dass Matrix ist natürlich Quatsch, weil der Mensch ist eine bescheuerte Energiequelle, aber dass du in eine posthumane Welt eintrittst. Weil warum nicht? Die Borgs vielleicht.
Wo hat denn dort Improvisation seinen Stellenwert, wenn es denn überhaupt noch gibt?
Ich glaube, dass natürlich Machine Learning hat natürlich eine große Nähe zur Improvisation im Sinne von mal machen, gucken, ob besser und wenn ja, cool, wenn nicht, neu probieren. Also zumindest so wie ich Machine Learning verstehe, steckt da natürlich der Improzyklus inhärent drin, weil es ist ja nicht sich überlegen, wie könnte man es machen, sondern 1000 Algorithmen und die compilen, sind cool oder guck mal, was dabei rauskommt. Also es ist ja literally Impro oder Rapid Prototyping. Aber ich glaube, dass wenn wenn wir jetzt mal von der posthumanen Erde ausgehen, glaube ich, ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Maschine braucht, ist Unterhaltung. Und wenn es die Unterhaltung nicht braucht, dann glaube ich, braucht es die Impro auch nicht. Und die werden komplett selbst auf optimalste Zusammenarbeitsformen zwischen Maschinen kommen. Ich glaube, es wird eine ganz schöne, nachhaltige Erde werden, ohne Menschen und wahrscheinlich auch ohne andere Natur, die es nicht braucht, damit sich. Aber ich meine, die Frage ist, die ich mir natürlich frage, wenn es eine posthumane Welt ist, wofür ist sie denn da? Also, das ist ja das. Ja, I don't know. Mhm. Entweder sind wir alle fett und sitzen und dann gibt's Impro auch von Maschinen gemacht und wir gucken uns halt Maschinen an, weil wir brauchen Unterhaltung, weil wir müssen unsere Zeit bis vom Geburt bis zum Tod umbringen. Aber das finde ich, das ist für mich eine ganz schlimme
Diskussion. Ja, das ist sehr schlimm. Aber ich muss gleich ab dem Bild auch lachen, irgendwie. So, es ist ja eine Dystopie. Und irgendwie, ich stelle mir das sehr lustig vor, dass wir im allenfalls im Theater sitzen und irgendwelchen humanoiden Roboter zuschauen und uns kaputt lachen und mega feiss sind.
Und das Schlimme ist, wahrscheinlich sitzen wir gar nicht im Theater, sondern wir haben einfach das Device, das an uns dranhängt und das zeigt. Und
dann tun wir so zwischen unseren Bauchfalten tun wir so Krümel aus.
Ja, es ist so ständig eine Posthum.
Es wäre eine gute Filmkulisse.
Ja, Wally hat das gemacht. Ja. Das ist literally. Das ist schon meine Angst. Ich kann das Potenzial der KI nicht einschätzen. Dafür bin ich viel zu weit weg davon. Aber ich glaube. Und dann ist natürlich die Frage, das ist jetzt so ein bisschen, das finde ich ja noch spannend, jetzt kurz philosophische, politische Auswirkungen. Es gibt ja Dinge, wo wir uns beginnen, uns zu überlegen, uns selbst einzuschränken. Oder wir überlegen uns, uns einzuschränken, Öl zu verbrennen oder Atomkraftwerke zu benutzen. Wir könnten es, es hätte seine Vorteile. Und aufgrund von Risiko oder Zukunftsangst oder was auch immer, ich meine, auch AKW ist eine Zukunftsangst, warum man sie nicht macht, weil man hat keine Lösung. Man kann sagen, wir werden irgendwann eine Lösung finden. Schränken wir uns ein. Und ich, so liberal ich bin, ich glaube, so würde ich es bei KI gerne sehen. Dass wir sagt, wir entscheiden uns, also aus meinem Minimwissen heraus, ne, wir entscheiden uns, das nicht zu tun. Weil. Oder es kommt eine Revolution, wie wahrscheinlich auch ein Bauer im Jahre 1100 hat sich nicht vorstellen können, dass wir mal eine Dienstleistungsgesellschaft und eine Gesellschaft von Philosophen und eine Gesellschaft ist, die darüber nachdenkt, ob man jetzt 35 oder 38 Stunden in der Woche arbeiten sollte. Und der Bauer hat gedacht, bist du wahnsinnig, ich arbeite 38 Stunden an 2 Tagen. Und du denkst, 35 wären zu wenig für dich für die Woche. Ach, was machst du? Du sitzt am Schreibtisch und drückst Knöpfe? Ich ziehe einen Pflug. Also die hat sich das wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, wie so eine Post oder eine industrielle oder eine Dienstleistungsgesellschaft ausschaut, aber ich habe die Kreativität nicht, was der Mensch dann danach macht, außer chille, und das wäre für mich die Hölle. Das Leben, das nur noch aus Chillen besteht? No way.
Gary, ja? Ich habe genau gehofft, dass das passiert. Ich habe gewusst, du bist jemand mit einer sehr bildhaften Vorstellung, mit starken Meinungen, im Bewusstsein,
dass
du die Meinungen auch hast. Ich will nicht, ich werde aufhören.
Kannst du mir nicht noch eins geben, was schön ist?
Ja, bring du mal. Ich habe jens die Schöne gesagt. Ja,
sag noch mal eins und ich verspreche dir, wir drehen das. Ich möchte jetzt nicht mit meinem Geralds Zukunftspessimismus KI.
Das ist mir schon auch durch den Kopf gegangen. Ich habe mehr noch in dystopisch. Ich habe gemeint, ich hätte die Schöne schon verbrötelt.
Komm hier, ich nehme eins. Ich habe eins.
Ja.
Ist zwar auch aus einer Sci-Fi-Dystopie, aber wir machen sie nicht dystopisch. Es gibt ein wunderbares Buch, Altered Carbon. Und für die, die nicht lesen wollen, gibt es eine Netflix-Serie, in der sterben Menschen nicht mehr, denn der Geist ist quasi downloadbar. Und wenn dein Körper stirbt, kannst du das Bewusstsein, den Geist in einen neuen Körper transferieren. Dadurch stirbst du nicht.
Ja.
Lieber Frank.
Also wenn deine Seele stirbt nicht. Dein Körper stirbt.
Also bei Albert Carmen, die würden das nicht die Seele nennen, dein Bewusstsein, Erinnerungen, dein Wissen.
Irgendes Dings, ja.
Ja, dein Bewusstsein, also dein Bewusstsein. Erinnerung. Frank, wenn das wahr ist, was ist denn dann noch wahr?
Das ist eine sehr gute Frage. Und wir machen ja eine Utopie.
Ja, eine Utopie. Die Dystopie kann man sich auf
Netflix angucken. Also was ja sicher noch wahr ist, dass es immer mehr Erinnerungen und Bewusstsein gibt. Ja. Weil ich gehe davon aus, dass dann immer noch Kinder auf die Welt kommen. Ja, die kommen immer noch auf die Welt. Wir machen jetzt da ein Szenario daraus. Und die haben ja auch wieder... In was hinein gehen dann die Bewusstsein von der vorher? Das ist kompliziert. Das ist immer mit so Sci-Fi-Filmen.
Also sie haben relativ wenig neue Kinder, das passiert relativ wenig, sondern einfach menschliche Körper werden gezüchtet und du kommst eigentlich in einen neuen erwachsenen Körper rein.
Gut. Also es gibt nicht immer mehr Bewusstsein in dem Sinn, ganz selten.
Wenig.
Ja. Mhm. Aber eigentlich ist das so die Hülle, wo man baut und dann nachher. Das heisst, man hat viel weniger Generationenkonflikt.
Mhm, das stimmt. Ich meine, aber alle weißen Männer.
Ja, genau. Man hat, wir haben jetzt schon gemerkt, die Erinnerungen sind, die können natürlich immer noch, man vergisst immer noch sehr viele Sachen, aber potenziell kannst du dich noch länger daran zurück erinnern und das Wissen führt dazu, dass wir nicht so grosse Fehler machen. Mhm. Weil viele von diesen Fehlern haben wir ja in den letzten paar hundert Jahren schon mal gemacht.
Voll.
Ich würde sagen, es ist eine relativ stabile politische Lage. Was hat das noch für Auswirkungen? Ich finde es ja ein bisschen schlimm, aber ich versuche jetzt die lauter schönen Sachen.
Ich glaube, eine positive Vorstellung ist, dass ich glaube, dass du auf Dauer einander mehr verzeihst. Ich glaube, es wird so die ersten 100 Jahre bist du richtig sauer auf Leute, die dir was Böse getan haben. Aber ich glaube, so nach 200 Jahren, ich sage, schwamm drüber, ich habe so viel erlebt. Who the hell cares? Ja. Und dass das eigentlich langfristig zu einer Gesellschaft führt, die sich eigentlich gerne hat, weil Zeit heilt alle Wunden, nur wenn du viel Zeit hast.
Man braucht noch etwas anderes als das Gesicht, um sich wiedererkennen. Zum Beispiel ein Hut.
Und ich glaube, was mir spannend wird, was dann daraus passiert. Du bekommst am Anfang einen Hut. Und nur du darfst.
Ja, wann ist dann eigentlich der Anfang? Ist ja auch die gute Frage.
Genau, das stellt sich
auch die Frage. Weil, wenn es kein Ende gibt, Voll. Was ist dann der Anfang?
Diese Frage. Es gibt natürlich.
Aber was hat Option, jetzt das alles mit Impro und An und für sich zu tun?
Ich wollte noch eine Sache sagen. Ja, ich glaube, wir könnten damit, würden Identitätsmerkmale wären komplett irrelevant. Also es gibt keine Mann, Frau, Schwarz, Weiß mehr. Es ist ja nur noch eine Frage, welche Hülle gehst du rein? Mm. Und das ist literally einfach ein Anzug.
Ein weiterer Megatrend. Also vor allem, ja, schon halb realistisch in dem Fall, ja.
Also das Identität, es bist nur noch das Bewusstsein, du bist nur Mensch.
Oh, das ist natürlich fürs Theater sehr interessant.
Go, Frank, was hat das jetzt mit meinem Versuch zu tun?
Ja, also mit dem Theater hat es etwas zu tun, dass vor allem wichtig ist, mit welchem Hut du auftrittst.
Das ist mein Bürgermeister. Das ist meine alte Frau.
Ja, natürlich. Die Leute achten gar nicht mehr, was für ein Körper da reinkommt. Der kann dick oder dünn oder gross oder klein oder was er anhat, ist eigentlich auch Wurst. Aber welchen Hut das er anhat, das ist ganz wichtig. Das heisst, wir werden. Also, Impro wird, glaube ich, so die. Die Stereotypen fallen mehr weg.
Glaube ich auch.
Sondern es geht mehr um so ein bisschen die feineren, wahrscheinlich gibt es mega lange Geschichten, die hunderte von Jahren dauern. Also auf der Bühne vielleicht gleich lang, aber wo man sagt, man spielt halt ja so, man kann ja nicht das Leben, also kann man schon, aber man kann natürlich sehr viel mehr da drin reinpacken.
Ich glaube, es gäbe etwas, es gäbe eine stärkere kulturelle Gemeinsamkeit, weil wir so lange gleichzeitig leben, glaube ich, werden wir uns in unserer kulturellen Erfahrung viel mehr annähern, als wir es heute tun in Blasen. Und ich glaube, Mordgeschichten werden extrem dramatisch.
Oh.
Das ist natürlich was ganz anderes, wenn du nach 350 Jahren
und du. Aber wie ist denn das? Könntest du dann nicht dich einfach deinen Hut nehmen und wieder auf so einen Bodyhut tun und dann bist du wieder dort drin?
Aber dann wäre ja, der Mord würde nicht mit dem Körper passieren, sondern der Mord würde quasi in der Storage Cloud wirst du gelöscht. Und stell dir mal vor, was für eine Dramatik das bekommt. Ja, also nicht, dass ein Mord nicht so dramatisch wäre, aber es wäre noch dramatischer in einer Welt, wo eigentlich keiner mehr stirbt. Wenn du dann stirbst, ist das eigentlich immer Mord. Tod ist gleich Mord.
Und es kommt, niemand nach.
Krimis werden der Hammer. Also das ist die Welt, in der unser Bewusstsein...
Wenn der eine den Hut stellt, das macht aus dem Hutspiel auch wieder ganz...
Keith Johnstons Herzgame bekommt eine ganz neue...
Ich glaube, Keith hat damals schon genau diese Utopie die im Utopie. Kopf gehabt. Und darum gesagt hat, du musst einfach den Hut stellen, dann stillst du deine Seele. Damit...
Kommen wir zum Schluss. Liebes Zuhörerpack, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich empfehle euch ganz fest die Netflix-Serie oder das Buch Altered Carbon, verändertes Carbon, das diese Idee durchdenkt. Fantastische Krimiserie. Und dann kommen wir natürlich zum Teil, wo wir uns bedanken. Ich bedanke mich heute ganz herzlich beim Dani Giga für die schöne Musik, die zwischen den Teilen läuft. Und ich habe es schon mal angetönt und es ist ein bisschen kitschig, aber ich tue es trotzdem. Ich möchte mich ganz herzlich beim Frank bedanken. Ohne den, ohne dass ich ihn damals 2000 und ich glaube 11 sind wir uns oder 10 sind wir uns begegnet im Sarnen, am Improsante, waren wir im selben Workshop. Bei dem Workshop, der mein Leben verändert hat, Per Gottfriedsson, kurz bevor Frank, glaube ich, auf den Jakobsweg gegangen ist oder kurz danach, es war kurz darum, und Frank und ich eine Szene beim Uhrmacher gespielt haben, wo Frank der Uhrmacher war und ich ein Sohn, der die Uhr seines Vaters zur Reparatur brauchen wollte. Eine der wenigen Szenen, von denen ich mich noch erinnern kann, die über 15 Jahre her sind. Und das war der Beginn meiner Beziehung zum Mann Pfirsich. Dann habe ich das Praktikum gemacht. Dann hast du mich rausgeworfen, respektive Merv hat mich rausgeworfen und dann hast du mich 2013 zurückgeholt. Ja, und es gibt wenig Menschen in meinem Leben, denen ich so viel zu verdanken habe wie dir. Deswegen, Frank, du bist nicht nur der Vater vom Theater im Zollhaus in der Töpferei, auch irgendwo der Spiritus Rector von mir. Danke dir. Frank, wem möchtest du danken?
Herzlichen Dank, Gary, für den sehr lustigen Podcast, der meiner Meinung nach viel zu lang ist. Falls ihr das nicht mehr gehört, ich hätte schon lange abgestellt. ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Dann möchte ich noch, ich komme, das ist mein Abschluss.
Ja, du machst
einen Podcast länger. Ich habe nämlich noch die ultimative, weil du eine Serie empfohlen hast, empfehle ich euch ein Buch, das ich gerade gelesen habe als letztes. Das heisst Polyphon Pervers. Von Bela Rothen. Es ist auf Schweizerdeutsch.
Polyphon Pervers.
Ja, Polyphon Pervers. Mhm. Von Bela Rothen. Es ist auf Schweizerdeutsch geschrieben. Dadurch auch zum Lesen wirklich eine Herausforderung. Mhm. Es ist eine grossartige Geschichte aus der Kultur- und Unterhaltungsszene. Mhm. Von der Schweiz vor und so gerade an Corona her oder so schon ein bisschen Corona.
Kommt mir
aber
vor.
Corona spielt nicht eine zentrale Rolle, sondern es ist einfach eine grossartige Story.
Kommt es an und für sich drin vor?
Ja, an und für sich kommt nicht drin vor. Aber eigentlich kann man es eins zu eins auf an und für sich übertragen. Ich hoffe, dass er jetzt ganz viele Bücher verkauft, der Bela mit dem. Es ist wirklich grossartige Unterhaltung. Und ich bedanke mich bei meiner Mutter und bei meinem Vater, dass sie mich auf ganz herkömmlichem Weg gezeugt haben und nicht mir einfach einen Hut angelegt haben. Dass wir darum können, heute da sein und so gute Zeit haben miteinander.
Danke dir. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine der erscheinenden Folgen. Und guck mal nach Frank. Er hat versteckt eine Podcast-Welt mit, wie heißt der, Duri Bonin? Habe ich es richtig gesagt?
Ja, richtig.
Duri Bonin kann man Frank hören oder in seinen alten, legendären Podcast-Folgen mit 40 kann man es mit den Tigern, die ich sehr empfehlen kann, aber auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, weil sonst ist sie zu langsam.
Mhm. Es gibt noch Mike on Earth.
Mike on Earth,
gibt keine neue Folge, aber alle Folgen sind weiterhin auf allen Plattformen abrufbar. Geschichten aus aller Welt und jetzt sind wir definitiv fertig.
Folgt uns auf Social Media und WhatsApp und... Das war's für heute. Vielen Dank, Frank.